Online-Kommen, red mal drüber. Eine Sendung von und mit Paul Ettel und Roswitha Minardi von Verein Das Grundeinkommen.
Hallo, liebe Leute. Wie aufmerksame HörerInnen unseres Podcasts Grundeinkommen reden wir darüber schon wissen, gab es von Oktober 2024 bis Jänner diesen Jahres die Ringvorlesung Bedingungsloses Grundeinkommen, Baustein für gesellschaftliche Transformation und Politikgestaltung an der Universität Wien. Die Studierenden konnten für ihre Abschlussarbeiten wählen, ob sie diese in klassischem Format, also schriftlich, abliefern möchten oder als Podcast gestalten. Dankenswerterweise haben einige Studierende uns ihre Podcasts für die Sendereihe zur Verfügung gestellt. So kommt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, also auch in den Genuss dieser sehr kreativen und abwechslungsreich gestalteten Arbeiten. Viel Spaß dabei und nochmals vielen Dank an die Studentinnen und Studentinnen der Universität Wien.
Was ist das bedingungslose Grundeinkommen?
Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Geldbetrag, den alle Menschen, die in einem Land wohnen, regelmäßig ausbezahlt bekommen. Und zwar vom Staat.
Wieso?
Der Grund dafür ist, dass viele Menschen davon überzeugt sind, dass alle Menschen, die in einem Staat leben, Anrecht darauf haben, genügend Geld zu bekommen, damit sie sich ihr Essen, ihre Unterkunft, Heizung und Transportmittel kaufen können. Und dafür brauchen sie Geld.
Cool ist das.
Also bekommen alle Menschen vom Staat das Geld?
In den meisten Fällen bekommen es alle Menschen, die innerhalb dieses Staates leben. Manche Konzepte planen, das Grundeinkommen nur an die StaatsbürgerInnen und Staatsbürger auszubezahlen. Das hängt einfach davon ab, wie die politischen EntscheidungsträgerInnen das ausgestalten. In den meisten Fällen ist es, glaube ich, nur dann möglich, wenn wirklich alle Personen unabhängig von der Staatsangehörigkeit, also welchen Pass sie haben, dieses Grundeinkommen bekommen würden.
Also, wenn man hier wohnen würde, aber nicht aus diesem Land kommen, würde man dann das bedingungslose Grundeinkommen bekommen?
Laut vielen Konzepten würden auch jene Menschen, die sich legal in diesem Land aufhalten, also auch jene Menschen, die nicht die Staatsbürgerschaft haben oder jene Menschen, die gerade vielleicht auf Asyl warten, ebenfalls ein bedingungsloses Grundeinkommen ausbezahlt bekommen. Das hängt allerdings, wie gesagt, dann, wenn es umgesetzt werden würde, von der politischen Ausgestaltung ab.
Gibt es das bedingungslose Grundeinkommen in jedem Land?
Noch gibt es das bedingungslose Grundeinkommen in keinem Land. Es gibt zwar ähnliche Transferleistungen in sehr vielen Ländern, das sind sozialstaatliche Leistungen, die ausbezahlt werden an Menschen, wenn sie in bestimmten Situationen sind, wie zum Beispiel, wenn sie arbeitslos sind. Oder es gibt auch Pensionen, die ausbezahlt werden an Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben und nicht mehr am Arbeitsmarkt gefragt sind oder sich für Arbeiten bewerben wollen oder auch gar nicht mehr arbeiten können, weil sie vielleicht schon zu gebrechlich sind. Es gibt auch die Unterstützung für Eltern, wenn sie gerade kleine Kinder haben und die Zeit brauchen, um sich um ihre Kinder zu kümmern und sie deswegen nicht zum Beispiel einer bezahlten Arbeit nachgehen können. Es gibt gewisse Institutionen, es gibt gewisse Transfers, aber das bedingungslose Grundeinkommen, das im Gegensatz zu all diesen von mir genannten Geldleistungen eben ohne Voraussetzungen ausbezahlt werden würde, das gibt es nicht. Es gibt eine ähnliche Sache in einem amerikanischen Bundesstaat, der heißt Alaska. Dort gibt es so viele Erdölvorkommen, dass die Bevölkerung Alaskas einen Anteil des Gewinns des dort gewonnenen Erdöls ausbezahlt bekommt. Allerdings sind das nur ca. 2000 Euro im Jahr, also nicht so ein hoher Betrag wie das, was sich viele vorstellen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern.
Wie viel Geld bekommt man vom Staat?
Also die Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens ist abhängig davon, wie viel es kostet, in diesem Land ein lebenswertes Leben zu leben. Nehmen wir zum Beispiel Österreich an. In Österreich haben wir eine gewisse Grenze, die heißt Armutsgefährdungsgrenze. Es wurde sich ausgerechnet, wenn Menschen weniger als diesen Geldbetrag pro Monat zur Verfügung haben, dann gelten sie als armutsgefährdet. Das heißt nicht, dass sie deswegen gleich arm sind und nicht genug Geld haben, um sich etwas zu essen kaufen zu können, aber im Verhältnis zu allen anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Landes gelten sie als relativ arm und diese Armutsgefährdungsgrenze liegt in Österreich bei Einzelpersonen ungefähr bei 1600 Euro. Und manche Befürworter des Grundeinkommens denken an, dass die Höhe des Grundeinkommens gleich hoch sein soll wie diese Armutsgefährdungsgrenze. Was den Vorteil hätte, dass niemand mehr tatsächlich armutsgefährdet wäre, weil dieser Sockel eingebaut werden würde, sodass alle Menschen mindestens diesen Betrag zur Verfügung hätten, um ihr Leben bestreiten zu können.
Müssen die Leute auch arbeiten, um das bedingungslose Grundeinkommen zu bekommen?
Das ist eben eine Besonderheit des bedingungslosen Grundeinkommens, dass Menschen eben nicht einer Lohnarbeit nachgehen müssen. Das heißt, sie müssen nicht einen bezahlten Beruf ausüben. Sie können natürlich jeder möglichen Arbeit nachgehen, die sie für wichtig halten. Wie sie können natürlich auch zu Hause arbeiten und sich, so wie ich das gerne mache, um die Familie kümmern oder auch den Haushalt zu führen. Natürlich kann man sich auch ehrenamtlich betätigen, man kann sich politisch betätigen, du kannst dich aber auch natürlich weiterhin beruflich betätigen und dich für deine Arbeit bezahlen lassen. Aber ein Grund, warum sich viele Menschen für ein bedingungsloses Grundeinkommen aussprechen, ist, weil sie hoffen, dass jene, die vom Lohnerwerb, also vom Arbeiten gehen für Gehalt, abhängig sind, dann in eine bessere Position kommen, wenn sie zum Beispiel mit ihren ArbeitgeberInnen in eine Verhandlung gehen müssen. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie viel Geld bekommen sie für das, was sie arbeiten, wie viele Stunden arbeiten sie in der Woche, sind sie viel erreichbar oder haben sie auch vielleicht Zeit, mal nicht erreichbar zu sein und Freizeit zu haben. Oder die Bedingungen, zu denen gearbeitet wird. Da können sie sich auch gute Arbeitsbedingungen ausverhandeln, so die BefürworterInnen, weil sie nicht so stark abhängig sind davon und sich nicht von ihren Chefs und Chefinnen alles gefallen lassen müssen. Weil jetzt ist es für manche Menschen so, wenn sie nicht das tun, was ihre Arbeitgeber ihnen sagen, und da haben sie manchmal auch eine geringere Verhandlungsposition, dann könnte ihnen damit gedroht werden, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können, dass sie eben gefeuert werden. Und dann würden sie zwar Arbeitslosengeld bekommen, allerdings ist das nur circa die Hälfte des Geldes, das sie bekommen würden, wenn sie angestellt sind. Und auch das bekommen sie nicht ihr Leben lang, sondern nur einen gewissen Zeitraum. Und wenn sie das nicht mehr haben, müssten sie Notstandshilfe bekommen. Das ist jetzt auch kein besonders hoher Geldbetrag, je nachdem, wie viel man davor verdient hat. Und wenn sie Notstandshilfe beziehen, die Menschen, müssen sie sich regelmäßig zu Berufen bewerben, auch wenn diese Berufe vielleicht gar nichts mit dem zu tun haben, was sie eigentlich gelernt haben. Also so kann es sein, dass eine Mathematiklehrerin sich bewerben muss, um zum Beispiel Autoreifen zu sortieren, oder jemand, der vielleicht Chemie studiert hat, müsste dann eventuell als Kellner oder Kellnerin arbeiten.
Wieso?
Weil in Österreich die Sozialleistungen an die Arbeitswilligkeit gekoppelt sind. Also zumindest die Sozialleistungen, die du vom AMS ausbezahlt bekommst. Das AMS ist das Arbeitsmarktservice. Das vermittelt einerseits Menschen, die am Arbeitsmarkt gesucht werden, von Menschen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen, von Firmen eben. Aber sie unterstützen auch Arbeitssuchende bei der Jobsuche. Und diese Institution, das Arbeitsmarktservice, kann dich aber auch sanktionieren. Das heißt, es kann sagen, es streicht dir für eine gewisse Zeit die Arbeitslosengeldleistungen, wenn du dich nicht entsprechend verhältst. Das heißt, wenn du nicht häufig genug selbstständig auf Arbeitssuche gehst oder nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehst.
Bekommen Kinder auch das bedingungslose Grundeinkommen?
Ja, im Grunde genommen ist angedacht, dass Kinder ebenfalls ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Allerdings ist in vielen Modellen so geplant, dass Kinder nicht den vollen Geldbetrag erhalten. In manchen Modellen ist es schon vorgesehen, dass Kinder den vollen Geldbetrag erhalten. Und wenn Kinder noch minderjährig sind oder noch nicht geschäftsfähig, also unter 14 Jahren oder unter 18 Jahren, ist häufig angedacht, dass die Eltern oder die Erziehungsberechtigten das Geld für die Kinder verwalten, um es im besten Fall, und davon gehen wir aus, zum Wohl der Kinder einzusetzen.
Woher hat der Staat das Geld?
Der Staat hat das Geld, so wie er in den meisten anderen Fällen das Geld bekommt, über Steuern. Das heißt, bei jedem Kauf, den du tätigst, immer wenn du dir etwas einkaufst, zahlst du zum Beispiel Umsatzsteuer. Das wird dann ausgewiesen als Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer auf der Rechnung. Außerdem bekommen wir, ja, wenn wir zum Beispiel angestellt sind, eigentlich mehr brutto ausbezahlt, als wir dann netto auf unserem Konto haben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Arbeitgeber wäre und dir, sagen wir einmal, 3.000 Euro brutto zahlen würde, würdest du davon nur in etwa 2.000 Euro netto erhalten. Ein Teil davon fließt in die Pensionskasse, ein Teil davon fließt in die Krankenversicherung, ein weiterer Teil in die Unfallversicherung und das, was nach den Versicherungsbeiträgen übrig bleibt, davon zahle ich meine sogenannten Einkommenssteuern. Sehr viele Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens sehen vor, eben jene Einkommenssteuer progressiv anzuheben, sodass jene, die ein besonders hohes Einkommen haben, einen größeren Anteil davon eben wieder weiterzahlen, um mit diesem Geld das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Es gibt neben der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer auch noch weitere Steuern, die angedacht sind, um das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Dazu zählen zum Beispiel die Kapitalertragssteuer, die man ebenso progressiv gestalten könnte wie die Einkommenssteuer. Das heißt, je mehr man an Geld bekommt durch seine Veranlagungen oder seine Aktienanteile oder seine Dividenden. Je größer dieser Betrag ist, den man im Jahr ausbezahlt bekommt, desto größer ist auch der Betrag an Steuern, die man dafür zahlt. Das ist momentan eine sogenannte Flat Tax von, ich glaube, 25%. Das heißt, egal wie viel du in jedem Jahr durch veranlagtes Geld einnimmst, bleibt der Steuerprozentsatz immer bei dem gleichen Betrag stehen. Beim Einkommen ist es anders. Da hast du zum Beispiel sogar einen Spitzensteuersatz von 55% ab, ich glaube, 1 Million Euro pro Jahr. Wenn du dann andere Steuern noch hinzuziehst, wie zum Beispiel auch eine Finanztransaktionssteuer, das ist eine Steuer, die in einem sehr kleinen Prozentbereich erhoben werden würde, auf alle Beträge, die von einem Konto aufs nächste überwiesen werden würden. Und zwar, das könnte sein 0,1%, 0,1 Promille oder 1%. Du könntest mit einer Finanztransaktionssteuer auch einen sehr hohen Geldbetrag einziehen, um damit das Grundeinkommen zu finanzieren. Andere Steuern, die im Gespräch sind, sind beispielsweise eine Erbschaftssteuer, eine Grundsteuer oder eine Vermögenssteuer. Es hängt aber ganz stark davon ab, welche Steuern angedacht werden, um das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Es gibt Befürworter, die beispielsweise sagen, dass sie gar keine Lohnnebenkosten mehr haben wollen, also gar keine Steuern mehr, die auf Einkommen, aber auch gar keine Steuern, die auf Kapitalertrag erhoben werden sollen und einzig und allein eine Konsumsteuer erhoben werden solle, die aber dann deutlich höher wäre als die Konsumsteuer, die wir jetzt erheben. Also beispielsweise müsste dann die Mehrwertsteuer von 20%, wie wir sie jetzt haben, auf 100% oder mehr erhoben werden. Das würde zwar jenen, die ein Unternehmen betreiben, zugutekommen, aber ich glaube, dass den meisten Menschen dadurch nicht geholfen wäre, weil die Konsumgüter einen viel größeren Anteil der Ausgaben bedeuten bei Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, als bei Menschen, die ein relativ hohes Einkommen haben. Menschen mit einem sehr hohen Einkommen können einen größeren Teil wieder reinvestieren und dadurch wieder neue Gewinne erzielen. Insofern bin ich persönlich eher davon überzeugt, dass es sinnvoll wäre, einen guten Steuermix zu gestalten, der natürlich je nach politischer Ausgestaltung eher jene stärker trifft, die über großes Einkommen und großes Vermögen verfügen und dadurch eher jene Menschen bessere Chancen zur Verfügung stellen würde, die jetzt gerade in prekären finanziellen Situationen sind. Wichtig dabei wäre noch zu erwähnen, dass das Grundeinkommen allein noch kaum dazu beitragen würde, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Es hängt nämlich auch sehr stark davon ab, wie es finanziert wird und zu welchem Preis es erkauft wird. Manche, die es befürworten, wollen nämlich möglichst viele Institutionen des Sozialstaats damit aushebeln und abschaffen. Beispielsweise gibt es jene, die sagen, wenn wir das Grundeinkommen einfach nur noch mit Konsumsteuern finanzieren würden und wir deshalb alle anderen Steuern streichen können und der Staat eigentlich überhaupt nichts mehr tun sollte, außer sicherzustellen, dass Privateigentum geschützt wird und Vertragseinhaltungen eingeklagt werden können, dann sind die einzelnen Personen auf sich zurückgeworfen. Wenn es dann auch noch heißt, dass sich die Menschen ja ohnehin auf ihr Grundeinkommen verlassen könnten und deswegen keine sonstigen Hilfeleistungen mehr erhalten. Zum Beispiel Menschen, wenn sie besondere Bedürfnisse haben oder Menschen, die pflegebedürftig sind, Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Dann kann das Grundeinkommen Gefahr laufen, die sozialstaatlichen Institutionen und Errungenschaften, die wir jetzt haben, auszuhebeln. Darunter zählen beispielsweise ArbeitnehmerInnenrechte. Es gibt eine laute Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen aus den Reihen der Gewerkschaften. Wenn nämlich die kollektiv erstrittenen Rechte für Angestellte einfach mit dem Argument weggewischt werden würden, dass ja Angestellte ohnehin einen Sockelbetrag erhalten würden und deswegen keine kollektivvertraglichen Löhne mehr ausgezahlt werden müssten, dann hätte das bedingungslose Grundeinkommen eine Wirkung, die sich viele wohl nicht davon erhoffen würden. Ein anderer Bereich betrifft die Mieten. Stell dir zum Beispiel vor, du lebst in einem Haus und die Miete wird auf einmal extrem viel teurer, weil sich der Besitzer deines Gebäudes denkt, nun ja, wenn alle Menschen, die hier wohnen, auf einmal, sagen wir, 1500 Euro mehr in der Tasche haben, warum kann ich dann nicht einfach die Miete um diesen Betrag erhöhen? Die Menschen haben ja ohnehin genug Geld. Wenn das passieren würde, wäre das Grundeinkommen nichts anderes als eine Subvention von unten nach oben. Aus diesem Grund ist es wichtig, auch andere Maßnahmen zu setzen, sobald ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden würde. Manche Gegnerinnen und Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens haben auch die Befürchtung, dass es als sogenannte Herdprämie gelten würde und die lange erstrittenen Rechte von Frauen am Arbeitsmarkt genauso zu reüssieren wie Männer damit zunichte gemacht werden könnten. Wenn sich am traditionellen Rollenbild innerhalb von Familien also nichts ändern würde, das heißt, Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause bei Kindern und verdient, wenn überhaupt, ein bisschen etwas dazu, wenn das der Idealvorstellung von Familien entspricht, kann es sein, dass das Grundeinkommen als Argument verwendet wird, zu behaupten, naja, wir brauchen den Zuverdienst der Gattin dann doch nicht. Diese konservative Familienkonstellation würdest du nicht unbedingt aus der Welt schaffen können, nur weil du ein Grundeinkommen einführst. Auch dafür bedarf es anderer politischer Institutionen, die dabei helfen, allen Menschen, egal welchen Geschlechts- oder Familienstands, die gleichen Möglichkeiten offen zu halten, in der Gesellschaft ihre eigenen Lebensentwürfe zu verwirklichen. Ob nun Menschen für oder gegen das bedingungslose Grundeinkommen sind, hängt meistens von ihrem Weltbild und ihrem Menschenbild ab. Wenn Menschen zum Beispiel eher denken, dass andere, wenn sie nicht dazu gezwungen werden würden, nicht etwas Sinnvolles tun würden, dann sind sie tendenziell eher gegen das Grundeinkommen. Ironischerweise ist es aber so, dass die meisten Menschen sagen, dass sie, wenn sie zum Beispiel selbst ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehen würden, selbstverständlich weiter sinnvollen Tätigkeiten nachgehen würden. Und sie gleichzeitig annehmen, dass andere dies nicht tun würden. Viele Menschen haben also anscheinend ein besseres Bild von sich selbst als von allen anderen Menschen. Es ist bedauerlich zu hören, dass Menschen einander nicht im genügenden Maße vertrauen. Aber ich denke, genau darum geht es. Wenn das Grundeinkommen eingeführt werden würde, dann wäre das ein Vertrauensbeweis in die Freiheit der Menschen, dass sie sich ihre eigenen Wünsche erfüllen können, dass sie eigene Lebensentwürfe gestalten und danach leben können und dass sie am Ende des Tages dennoch etwas Feines für sich und für die Gesellschaft beitragen wollen und auch tun. Das war das Interview mit Sophie und Stefan zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich danke den Hörerinnen und Hörern für ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie einiges über das bedingungslose Grundeinkommen mitnehmen konnten.
Das war's also für dieses Mal. Freut euch auf die nächsten Abschlussarbeiten der Studentinnen und Studenten der BGE-Ring-Vorlesung, wenn es wieder heißt, Grundeinkommen, reden wir drüber.
Grundeinkommen, reden wir drüber. Eine Sendung von und mit Paul Ettel und Roswitha Minardi von Verein Das Grundeinkommen.